Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt, der steht im Propheten Sacharja. Wie gesagt, es ist die letzte Predigt in unserer Reihe, aus dem letzten Kapitel dieses Propheten. Und wir hören auf die Worte 1 bis 15. Sieh, es kommt ein Tag für den Herrn, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird erobert. Die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen. Denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Asel reichen und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird es kein Licht geben. Die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern und es wird ein einziger Tag sein. Er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht, und es wird geschehen, zur Abendzeit wird es Licht werden. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Das ganze Land von Geba bis Rimmon, südlich von Jerusalem, wird sich verwandeln wie die Arava. Und Jerusalem wird erhöht sein und an seiner Stätte bewohnt werden. Vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors, bis an das Ecktor und vom Turm Hananiel bis zu den Keltern des Königs. Und sie werden darin wohnen. Und es wird keinen Bannfluch mehr geben und Jerusalem wird sicher wohnen. Das aber wird die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Verwirrung vom Herrn über sie kommen, sodass einer die Hand des anderen ergreifen und jeder gegen seinen Nächsten die Hand erheben wird. Aber auch Juda wird kämpfen bei Jerusalem. Und es wird der Reichtum aller Heidenvölker ringsum zusammengerafft werden, Gold und Silber und Kleider in großer Menge. Die gleiche Plage wird auch den Pferden, Maultieren, Kamelen und Eseln, ja allem Vieh widerfahren, das in jenem Heerlager sein wird. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, der Inder Sombaru Matkami wurde nur 14 Jahre alt. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 2020 klingelte es bei ihm zu Hause an der Haustür. Vor der Haustür standen einige Männer und überredeten ihn, mit zu einem Treffen zu kommen. Was der junge Sombaru nicht wusste, die Männer waren hinduistische Extremisten. Auf dem Weg zu diesem angeblichen Treffen begannen sie plötzlich wild mit Stöcken und Messern auf den Jungen einzuschlagen und einzustechen. Minuten später ist der Junge tot. Mit gerade einmal 14 Jahren. Was war Sombarus Verbrechen gewesen? Die Antwort ist sehr einfach, aber deswegen auch so schockierend. Sombaru Matkami war bekennender Christ. Lebendiges Mitglied einer kleinen Gemeinde in seinem Ort, irgendwo in Indien. Und Sombaru ist kein Einzelfall. Die OSZE, eine säkulare, keine christliche Organisation, berichtete schon vor 10 Jahren, dass das Christentum heutzutage definitiv die am meisten verfolgte Religion der Welt ist. Laut OSZE werde alle 5 Minuten jemand auf der Welt für seinen christlichen Glauben umgebracht. Zur Orientierung, während dieser Predigt sind das im Schnitt also 8 Menschen. Und so ein Barumat Kami hatte nur noch einen verwitweten Vater. Das war alles an Familie, was er noch hatte. Und jetzt stellt euch vor, dass dieser Vater abends nach diesem schrecklichen Ereignis zu Hause sitzt und seine Bibel aufschlägt. Er hat Tränen in den Augen und er liest davon, dass Jesus der König der Welt ist. Er liest davon, dass wir durch Jesus mehr als Gewinner sind. Und er liest, dass Jesus alle dunklen Mächte am Kreuz besiegt hat. Und er fragt sich, wie passt das zusammen? Wir Christen sind Kinder des Königs und gleichzeitig werden wir verfolgt. Paulus schreibt auch über uns Christen, wie Schlachtschafe werden wir geachtet, den ganzen Tag. Und da ist die Frage, ist das nicht ein riesiger Widerspruch? Die Antwort des Neuen Testaments lautet nein. Nein, es ist kein Widerspruch, denn Jesus kommt zweimal. Beim ersten Mal besiegte er alle seine Feinde und setzte sich im Himmel auf den Thron als König dieser Welt. Aber was er noch nicht getan hat, ist, er hat seine Feinde noch nicht vernichtet. In Hebräer Kapitel 2, Vers 8 zum Beispiel lesen wir, dass Gott der Vater seinem Sohn Jesus Christus alle Dinge unterworfen hat. Aber dann fügt der Schreiber des Hebräerbriefs hinzu, jetzt aber, also in diesem Moment, sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Es ist schon so und wir sehen es noch nicht. Die Feinde, vor allem der Teufel und seine Diener, die wissen ganz genau, dass sie verloren haben. Ihre Niederlage ist längst sicher. Aber sie versuchen gerade deswegen umso heftiger, Jesus und sein Königreich anzugreifen. Das Problem ist nur, an Jesus kommen sie nicht mehr ran, denn der thront im Himmel. Und aus diesem Grund stürzen sie sich jetzt auf die, die eben zu diesem Jesus gehören, auf uns Christen. Und so kam es tatsächlich so, dass bis auf einen alle verbliebenen 11 Jünger von Jesus nach seinem Sieg, nachdem er auf dem Thron sich hingesetzt hat, haben sie hier auf der Erde ihr Leben verloren für diesen König. Und das klingt doch in unseren Ohren irgendwie ironisch. Und gerade im Leid, wenn wir selber Leid erfahren, dann nagen die Fragen. Herr, wie lange noch? Warum lässt du das in meinem Leben zu, wo du doch schon gewonnen hast? Warum machst du dieser ganzen Sünde und diesem ganzen Leid in dieser Welt nicht einfach ein Ende? Warum nicht? Gott gibt uns auf diese Frage nach dem Warum, keine Antwort. Er klärt uns nicht, warum er uns so lange warten lässt oder wie lange er uns warten lässt, aber er verspricht uns etwas anderes. Er verspricht uns immer wieder in seinem Wort, dass er ein zweites Mal kommen wird. Und was dann passiert, wenn er ein zweites Mal kommen wird, darum geht es in der heutigen Predigt. Und mein Thema lautet, wenn Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt. Wir wollen uns drei Dinge anschauen. Erstens, vor dem zweiten Kommen werden Gottes Kinder verfolgt. Das sind die Verse 1 und 2. Zweitens, beim zweiten Kommen werden Gottes Kinder verschont. Das sind die Verse 3 bis 7, erste Hälfte. Und dann drittens, nach dem zweiten Kommen werden Gottes Kinder verherrlicht. Das sind die Verse 7, zweite Hälfte bis 15. Nochmal, wenn Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt, erstens, vor dem zweiten Kommen werden Gottes Kinder verfolgt, beim zweiten Kommen werden sie verschont und nach dem zweiten Kommen werden sie verherrlicht. Unser Abschnitt beginnt in Vers 1 mit den Worten, so siehe, es kommt ein Tag für den Herrn. Und das lässt erstmal Gutes vermuten. Es kommt ein Tag Gottes. Gott betritt jetzt die Bühne. Er tritt auf. Das ganze Leid der Kinder Gottes, von dem ja auch in den Kapiteln vorher immer wieder die Rede war, das hört jetzt endlich auf. Zumindest war das vermutlich die Erwartung der Zuhörer, als sie diesen ersten Satz lasen oder hörten. Aber diese Erwartung wird noch mitten in Vers 1 erstmal im Keim erstickt. Denn erstmal verspricht Gott keinen Segen und Errettung, sondern bittere Demütigung für Gottes Kinder. Bevor Jesus nämlich ein zweites Mal wiederkommt, werden Gottes Kinder häufig heftig verfolgt. Mein erster Punkt, vor dem zweiten Kommen werden Gottes Kinder verfolgt. Als Prophet spricht Zacharja häufig zu uns in Bildern. Das haben wir in den letzten Predigten immer wieder gesehen und das bedeutet auch heute wieder, dass wir den Abschnitt nicht wörtlich auslegen, sondern uns fragen, was verbirgt sich hinter diesen Bildern einer Stadt, eines Kriegszugs von Sieg und Niederlage. Und mit dem im Hintergrund lesen wir jetzt nochmal Vers 1, zweite Hälfte. Da heißt es, da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird erobert. Die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Puh, wenn man das so liest, klingt das nicht gut. Vor allem, wenn wir uns vor Augen führen, dass mit Jerusalem nicht die konkrete Stadt gemeint ist, sondern die Kinder Gottes zu allen Zeiten. Wir sind dieses Jerusalem. Und wir werden hier angegriffen. Es ist sogar Gott, der dafür sorgt, dass wir angegriffen werden. Vers 2. Gott sagt, da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Es ist nicht so, dass Gott diese Völker böse macht. Böse sind sie selbst, aber Gott gebraucht sie, damit wir als Gottes Kinder angegriffen werden. Und das Bittere ist, erstmal verlieren wir auch. In Vers 1 ist die Rede davon, dass man unsere Beute verteilt. Und das Bild dahinter ist, die Angreifer haben die Stadtmauer überwunden, sind jetzt in der Stadt drin und ziehen jetzt plündernd und mordend durch die Häuser. Sie hauen alles kurz und klein, nehmen die wertvollsten Dinge mit. Stell dir vor, das passiert in deinem Haus konkret heute Abend. Ja, Leute brechen in dein Haus ein, du stehst einfach ohnmächtig daneben, du kannst nichts machen, du bist froh, wenn sie dich wenigstens am Leben lassen. Und du siehst dabei zu, wie sie deine liebsten Möbelstücke alle kurz und klein schlagen. Dass sie kurz und klein hauen, woran du lang gearbeitet hast, wofür du vielleicht lange gespart hast, was dir wirklich wertvoll ist. Es kommt noch schlimmer in unserem Abschnitt. Nachdem die Stadt erobert und die Häuser geplündert sind, schänden die Feinde auch die Frauen. Es bedeutet, Frauen werden massenhaft vergewaltigt. Das ist eine schreckliche Vorstellung, die uns der Prophet Sacharja hier gibt. Aber es ist genau das, was damals passierte, wenn ein Volk eine Stadt eines anderen Volkes eroberte. Plündern, morden, vergewaltigen. Und genau dieses Bild von einer Eroberung damals, das benutzt Gott jetzt, um uns zu zeigen, was uns als Kinder Gottes erwartet, bis Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Und es ist nicht so, dass diese Dinge irgendwie nur einmal passieren, sondern es sind Dinge, die passieren immer und immer wieder. Jeder Christ erlebt etwas davon. Paulus schreibt, jeder, der gottesfürchtig leben will, wird Verfolgung erleiden. Jeder Christ wird für seinen Glauben früher oder später Nachteile erfahren. Und wenn nicht, muss er sich fragen, ob er als Christ überhaupt erkennbar ist. Verfolgung trifft jeden Christen. Manche heftiger, manche weniger heftig. In Vers 2 lesen wir auch das. Ja, da gibt es einige der Bewohner, die aus der Stadt mitgenommen in die Gefangenschaft werden. Es gibt aber andere, die bleiben in der Stadt. Manche werden aus der Stadt ausgerottet, andere nicht. Und so ist es tatsächlich. Manchen Christen geht es wie Petrus Paulus oder Sombaro Matkami. Sie werden für ihren Glauben geschlagen, gefangen genommen, gefoltert und häufig getötet. Andere Christen kämpfen mehr damit, belächelt, benachteiligt, ausgegrenzt, vielleicht gemobbt zu werden. Das ist vermutlich deine Situation von Zeit zu Zeit. Und merkst du etwas? Damit gehörst du zu der Hälfte von Gottes Kindern weltweit gesprochen, die es besser hat. Aber auch das ist natürlich nicht einfach. Zwei ganze Briefe des Neuen Testaments richten sich an solche Christen. Christen, die nicht gewaltsam verfolgt werden, aber die irgendwie ausgegrenzt, irgendwie unterdrückt werden von ihrer Umgebung. Der erste Petrusbrief beschreibt, wie diese Unterdrückung aussieht, wenn sie von der Gesellschaft kommt. Und der Hebräerbrief richtet sich an Christen, wo diese Unterdrückung, diese Ausgrenzung von den Juden kommt. Manche Kinder Gottes werden aus der Stadt ausgerottet, manche bleiben in der Stadt, aber leiden dort. Sie alle geraten unter Druck. Sie alle sehen so aus, als hätten sie verloren. Wenn Soziologen über die Zukunft des Christentums hier im Westen schreiben, dann sagen sie voraus, dass nicht viel davon übrig bleiben wird. Die großen Kirchen verlieren Scharen von Menschen, gerade von jungen Menschen. Wer würde aktuell noch auf das Christentum setzen als Trend für die nächsten Jahrzehnte? Vermutlich niemand. Die Leute sagen, das Christentum hatte seine Zeit, aber die ist jetzt eben langsam vorbei. So sieht es zumindest von außen aus, wenn wir es nüchtern betrachten. Das Christentum ist eine Religion, die doch verloren hat. ein besiegtes Jerusalem eben. Aber was interessant ist, auch hier in Vers 2, trotz der Niederlage, trotz dieser bitteren Niederlage hört Jerusalem nicht auf zu bestehen. Ein Überrest bleibt dort wohnen. So hart die Zeit für Gottes Kinder auch sein wird, sie werden niemals komplett ausgerottet werden können. Und auch das zeigt uns die faszinierende, über 2000-jährige Kirchengeschichte. Es gibt erschreckende Geschichten von Christen, die massiv verfolgt werden. Es gab Länder, die waren fast vollständig christlich und sind es heute fast vollständig nicht mehr. Aber nach 2000 Jahren können wir unter dem Strich festhalten, die Kirche gibt es immer noch. Bevor Jesus ein zweites Mal wiederkommt, sieht Jerusalem, das heißt wir als Gottes Kinder, häufig wie Verlierer aus. Und das ist normal. Das hat uns das Alte Testament und das Neue Testament an keiner Stelle anders verheißen. Zacharja sagt das hier. Aber an einem Tag wird diese Niederlage zu Ende sein. An einem Tag wird alles auf den Kopf gestellt, was vorher war. Es wird dann offensichtlich, dass wir als Gottes Kinder auf der Gewinnerseite stehen. Aber an diesem Tag selbst geht es erstmal drunter und drüber. Und während es drunter und drüber geht, wird uns nichts passieren. Und das ist mein zweiter Punkt. Beim zweiten Kommen werden Gottes Kinder verschont. Plötzlich erscheint in unserem Kapitel Gott. Es war ja Gott, der bisher dafür gesorgt hatte, dass wir als seine Kinder Probleme haben. Schließlich war er es, der alle Heidenvölker zum Krieg gegen seine Kinder versammelt hatte. Aber jetzt ist alles anders. Von nun an diesem Tag, wird Gott nun gegen die Feinde seiner Kinder kämpfen, Vers 3. Aber der Herr wird ausziehen und gegen jene Heidenvölker kämpfen, wie damals am Tag seines Kampfes, am Tag der Schlacht. Jetzt ist alles anders. Hatten bisher die Feinde Gottes uns angegriffen? Greift Gott jetzt seine Feinde an und verschont uns? Und wie sieht das konkret aus? Vers 4. Und seine, also Gottes Füße, werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten liegt. Der Ölberg, ein Berg neben Jerusalem, ist in der ganzen Bibel eng verbunden mit dem zweiten Kommen von Jesus. Also der Ölberg steht quasi für das, was wir uns heute in der Predigt anschauen. In der Bibelstunde zum Beispiel haben wir uns gerade die Endzeitrede von Jesus angeschaut, Lukas Kapitel 21. Und darin berichtet Jesus darüber, wie es sein wird, wenn er eines Tages ein zweites Mal wiederkommen wird. Und interessanterweise hat er diese Rede an seine Jünger auf dem Ölberg gehalten. Nennt sie auch die Ölbergrede. Und dann einige Wochen später, Jesus war jetzt gestorben und wieder auferstanden, nahm er seine Jünger wieder mit auf den Ölberg. Und von dort fuhr er dann zurück in den Himmel. Und die Jünger sind entsetzt und die Engel, die dabei stehen, sagen dann, um sie zu trösten, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wird, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Ja, auch diese Engel verbinden die Wiederkunft von Jesus mit dem Ölberg. Wie es Gott schon Jahrhunderte vorher hier im Propheten Zacharja Kapitel 14 getan hatte. Was wird an diesem Tag passieren, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt? Das lesen wir in Vers 4. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen, die andere nach Süden. Wir könnten so zusammenfassen, wenn Jesus wiederkommt, wird diese alte Erde einmal durch den Reißwolf gedreht. Immer wenn die Bibel davon spricht, von diesem Tag, benutzt sie Bilder, so auch hier. Es bringt jetzt also nichts zu überlegen, wo genau reißt da die Erde auf, welcher Teil vom Ölberg ist jetzt nördlich und welcher südlich, wo genau wird dieses Tal sein. Darum geht es hier nicht. Gott zeigt uns in einem Bild, was sich die Leute damals eben plastisch vorstellen konnten, dass die alte Erde, die gesamte alte Erde neu gemacht wird. Die ursprünglichen Zuhörer von Zacharja, die kannten natürlich nur Jerusalem und die Umgebung. Aber nur zwei Verse später wird deutlich, dass diese Umwälzung wirklich die ganze Erde betrifft. Vers 6. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird es kein Licht geben. Die glänzenden Gestirne werden sich verfinstern. Es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht. Weißt du, es ist nicht einfach ein Erdbeben in Jerusalem und Umgebung. Es betrifft die ganze Erde, auch Deutschland. Und nicht nur die ganze Erde, sondern das ganze Universum. Zacharja beschreibt hier, wie Sterne unsichtbar werden. Die Sonne und der Mond funktionieren nicht mehr. Vers 7, es wird ein einziger Tag sein. Warum? Ja, wenn es keine Sonne und keinen Mond mehr gibt und alles durcheinander ist, dann geht keine Sonne mehr auf und keine mehr unter. Es gibt keine Tage mehr. Kurz gesagt, Jesus kommt ein zweites Mal zum Gericht. Zum Gericht an seinen Feinden, zum Gericht an dieser alten, gefallenen Erde. Jesus beschreibt dasselbe Ereignis dann so in Lukas Kapitel 21. Wieder Bilder. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. An diesem Tag wird Gott die alte Erde aus den Angeln reißen und die Menschen geraten in Panik. Sie fragen sich, was passiert da? In Offenbarung haben wir gelesen, sie bitten sogar die Berge, auf sie drauf zu fallen. Es gibt keine Hoffnung für die Menschen, außer für eine Gruppe, für die Kinder Gottes, für uns. Vers 5. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen. Denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Asel reichen. Und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Mitten in diesem Erdbeben gibt es plötzlich jetzt ein Tal und das bietet die Möglichkeit zur Flucht. Auch dieses Tal ist wieder ein Bild dafür, dass es einen Weg gibt, in all dem Chaos eben keinen Schaden zu nehmen. Gott vernichtet gleichzeitig die alte Erde und er schafft einen Ausweg für uns, seine Kinder. Vermutlich werden auch wir an diesem Tag dastehen, vielleicht mit offenem Mund, vielleicht uns auch fragen, wie soll das alles ausgehen, aber uns wird nichts passieren. Wir werden verschont. Für uns kommt Jesus nicht zum Gericht, sondern zur Errettung. Und um den Leuten so ein bisschen klarzumachen, wie das sein wird, erinnert Gott sie an ein Erdbeben zur Zeit des Königs Usia. Nochmal Vers 5. Da werdet ihr in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis nach Asel reichen und ihr werdet fliehen, wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dieses Erdbeben, das war damals schon um die 200 Jahre her. Das heißt, auch niemand von den Leuten, an denen die ursprüngliche Predigt Zacharias ging, konnte sich daran noch erinnern. Aber es muss so heftig gewesen sein, dass man sich noch Generationen später davon erzählte. Damals vor langer Zeit, da haben unsere Vorfahren ein Erdbeben erlebt, das war so krass. Um ein Haar wären wir alle bald draufgegangen. Und Zacharja sagt hier, genauso heftig, nur noch viel heftiger wird dieser Tag werden. Aber es wird einen Ausweg für euch geben, einen Fluchtweg. Und dann, Vers 5 am Ende, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Gott kommt. Genauer, Jesus. Die zweite Person der Dreieinigkeit kommt ein zweites Mal, wie uns das dann das Neue Testament verrät. Und es heißt hier, er bringt seine Heiligen mit. Vermutlich bezieht sich das Wort hier auf Engel. Gemeinsam mit seinen Engeln kommt er wieder. Und vielleicht fragt ihr euch beim Lesen, das ist ja so ein bisschen holprig, dieser Satz, müsste das am Ende nicht heißen, und alle Heiligen mit ihm statt mit dir? Die Antwort lautet, dass man im Hebräischen, also in der Originalsprache, das tatsächlich so machen kann, dass man mal in einem Satz einfach die Person wechseln kann. Bei uns im Deutschen kann man das nicht machen, deswegen klingt das für unsere Ohren ein bisschen komisch. Gott wird hier einmal ganz kurz direkt angesprochen. Aber der Kern ist hier, Jesus kommt wieder. Und die Botschaft für uns lautet, auf der einen Seite wird es um uns rum abgehen wie sonst was. Diese Erde wird einmal komplett auf den Kopf gestellt. Aber auf der anderen Seite wird Gott für uns, seine Kinder, einen Fluchtweg schaffen. Wenn du also dann noch leben solltest an diesem Tag, brauchst du keine Angst zu haben. Bisher herrschte ja in unserem Abschnitt und in dieser Predigt nur Krieg und Chaos. Erst werden wir als Gottes Kinder verfolgt, dann kommt zwar Jesus wieder und alles ändert sich, aber trotzdem herrscht erstmal Chaos und Krach und Zerstörung. Aber das wird sich ändern. Radikal. Aus den Problemen und den Herausforderungen und Leiden, die das Leben gerade als Kind Gottes in dieser gefallenen Welt mitbringt, führt Gott uns in ein Leben, das besser nicht sein könnte. Er vernichtet nicht nur die alte Erde, sondern er gestaltet sie gleichzeitig um in den neuen Himmel und die neue Erde. Vers 7 am Ende, da kommt jetzt der Hoffnungsschimmer, zur Abendzeit wird es Licht werden. Es ist eine Welt, von der die Offenbarung uns dann sagt, dass sie gar keine Sonne mehr braucht, weil Gott da ist und weil er diese Welt erleuchten wird. In diese Welt nimmt uns Gott mit. Und was wir dort erleben, das nennt das Neue Testament zusammengefasst Verherrlichung. Und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt. Nach dem zweiten Kommen werden Gottes Kinder verherrlicht. Über dieses neue Leben, nachdem Jesus wiedergekommen ist, dieses neue Leben im neuen Himmel und der neuen Erde, spricht die Offenbarung ausführlich. Aber wir lesen nicht nur in der Offenbarung davon, sondern auch schon hier im Alten Testament. Zum Beispiel hier in Sacharja 14, ab Vers 7. Und auch da muss uns wieder bewusst sein, die Bibel spricht nur in Bildern über diese Zeit, sowohl im Neuen Testament, in der Offenbarung, als auch hier im Alten Testament. Was erwartet uns also im neuen Himmel und der neuen Erde? Wie sieht das Leben konkret aus, wenn wir endlich verherrlicht sind? Die Bibel verwendet zahlreiche Bilder dafür. Und die Bilder, die sie hier in Sacharja 14 verwendet, die lassen sich unter drei Oberbegriffen zusammenfassen, die alle mit G beginnen. Was uns dort erwartet ist perfekte Gemeinschaft, perfekte Geborgenheit und perfekte Gerechtigkeit. Gemeinschaft, Geborgenheit und Gerechtigkeit, das erwartet uns, wenn wir dann endlich verherrlicht sind. Starten wir mit der perfekten Gemeinschaft, Verse 8 und 9. Da lesen wir, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Jerusalem hatte schon immer als Stadt ein Problem mit der Wasserversorgung, weil es in der Stadt selbst so wenig davon gibt. Was Sacharja jetzt den Leuten, die in Jerusalem eben immer Probleme hatten, Wasser zu besorgen, was er denen sagt, ist, im neuen Jerusalem, im neuen Himmel und der neuen Erde, da wird es anders sein. Da werden sogar Flüsse in Jerusalem entspringen. Und diese Flüsse, von denen Sacharja hier schreibt, die erinnern an den Garten Eden, ganz am Anfang der Bibel, wo auch verschiedene Flüsse dort entsprungen sind. Aber noch viel wichtiger ist es, wofür dieses Wasser bildhaft steht. Dieses Wasser steht für den Segen Gottes, den man erlebt, wenn man ganz enge Gemeinschaft mit Gott hat. Wo Gott ist, dort entspringt bildhaft gesprochen Wasser. Auch das ist ja ein Hinweis auf den Garten Eden, wo diese Flüsse entsprungen sind, im Garten Eden, wo ja Gott gegenwärtig war. Jesus sagt sogar einmal in Johannes 7 über uns Christen, weil wir den Heiligen Geist haben, also weil Gott in uns wohnt, deswegen fließen aus uns Ströme des lebendigen Wassers. So ein Fluss steht also bildhaft für die Gegenwart Gottes und die perfekte Gemeinschaft, die wir dort im neuen Jerusalem mit ihm haben dürfen. Das wird durch Vers 9 unterstrichen. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Das erste Gebot lautet ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Kein Gebot wird öfter gebrochen, hier auf dieser alten Erde. Im neuen Jerusalem, sagt Sacharja, wird es anders sein. Wenn wir dann verherrlicht sind, leben wir nicht mehr und suchen uns ständig irgendwelche anderen Götzen, an die wir unser Herz hängen. Sondern wir leben in so perfekter Gemeinschaft mit Gott, dass wir gar nicht mehr irgendwo anders nach Götzen suchen. Der Herr wird der Einzige sein. Endlich hört es auf, dass auch wir als seine Kinder uns immer wieder andere Götter suchen. Endlich haben wir perfekte, erfüllende Gemeinschaft mit Gott. Aber diese perfekte Gemeinschaft, die ist nicht alles, was uns erwartet. Als nächstes zeigt uns Zachariah die perfekte Geborgenheit. Verse 10 und 11. Das ganze Land von Geba bis Rimmon, südlich von Jerusalem, wird sich verwandeln, wie die Araber. Und Jerusalem wird erhöht sein und an seiner Stätte bewohnt werden, vom Tor Benjamin bis an die Stelle des ersten Tors bis an das Ecktor und vom Turm Hananeel bis zu den Keltern des Königs. Zur Zeit von Zachariah war es ja so, dass es erst einige Jahrzehnte her waren, dass die Menschen zurückgekommen waren aus der Gefangenschaft. Und es war wohl so, dass es mit den Jahren immer unpopulärer wurde, in Jerusalem selbst zu leben. Die Leute sind aus Jerusalem in das Umland gezogen. Das lag zum Beispiel daran, dass die Wasserversorgung schwierig war und auch die geografischen Gegebenheiten, es geht in Jerusalem viel rauf und runter, waren einfach nicht so, dass man da irgendwie gut leben konnte. Und deswegen sagt Gott hier in seiner bildlichen Sprache Folgendes. Ihr Leute lebt zurzeit nicht gerne in Jerusalem. Viele von euch ziehen freiwillig ins Umland, aber im neuen Jerusalem werdet ihr freiwillig wohnen. Ihr werdet da nicht nur freiwillig wohnen, weil ich alle Probleme mit der Wasserversorgung und den geografischen Gegebenheiten dann ausgeglichen habe. Es wird sogar noch besser. Vers 11. Und sie werden darin wohnen und es wird keinen Bannfluch mehr geben. Und Jerusalem wird sicher wohnen. Der Fluch und die Bedrohung sind weg. Alle Schwierigkeiten und Bedrohungen, die eine Stadt so erlebt, das wird es alles im neuen Jerusalem nicht mehr geben. Ihr werdet im neuen Jerusalem gerne und in perfekter Geborgenheit leben, verspricht Gott uns hier. Gemeinschaft, Geborgenheit. Es gibt noch ein drittes Kennzeichen der Welt, die uns erwartet, nachdem Jesus ein zweites Mal gekommen ist. Und das ist perfekte Gerechtigkeit, die Verse 12 bis 15. Vers 12. Das aber wird die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen und ihre Zunge wird verfaulen in ihrem Mund. Mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, ist, das klingt jetzt weniger nach Himmel. Aber was wir hier ab Vers 12 haben, ist auch erstmal keine Beschreibung des Himmels, sondern der Hölle. Es ist eine Beschreibung des Ortes, wo alle Menschen hinkommen, die auf der alten Erde nicht Gottes Kinder wurden. Es ist der Ort, wo jeder hinkommt, der nicht Jesus Christus nachfolgt. Es ist der Ort, an dem Gott die Menschen richtet, die sich hier in diesem Leben nicht auf seine Seite gestellt hat. Und auch über diesen Ort berichtet die Bibel nur in Bildern. Und ähnlich wie beim neuen Himmel und der neuen Erde ist es von daher auch nicht möglich zu sagen, wie es ganz konkret sein wird dort, wie es dort aussehen wird. Aber die Bilder sind eindrücklich genug. Vers 12. Körper werden verfaulen. Es ist ein Ort großer körperlicher Qualen. Und weiter Vers 13. Es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Verwirrung vom Herrn über sie kommen, so dass einer die Hand des anderen ergreifen und jeder gegen seinen Nächsten die Hand erheben wird. Weißt du, es ist ein Ort, wo es keine Gemeinschaft, keine Gesellschaft mehr geben wird. Es ist endgültig ein Ort, wo jeder gegen jeden kämpft um den eigenen Vorteil. Jeder wird sich endgültig selbst der Nächste sein. Es gibt keine Nächstenliebe, keine Rücksichtnahme mehr. Dinge wie der pure Egoismus, der hier auf dieser Erde von Gott noch zurückgehalten wird, das wird dann völlig durchbrechen. Und Vers 15, die gleiche Plage wird auch den Pferden, Maultieren, Kamelen und Eseln, ja allem Vieh widerfahren, das in jenen Heerlagern sein wird. Das bedeutet, es wird ein Ort sein, wo das ganze Leben, das umfassende Leben nur noch Qual sein wird. Ja, wenn man damals geschaut hat in so ein Heerlager, dann gab es da die Soldaten und die Tiere. Und was Gott hier sagt, ist, das gesamte feindliche Heerlager, das komplette Leben wird schrecklich werden. Nicht nur manche Stunden, nicht nur manche Gegenden, sondern alles. Die Hölle ist das wohl härteste Thema der Bibel. Und es betrifft uns alle. Jeder Christ kennt Menschen, die Jesus nicht nachfolgen und zurzeit auf dem Weg dorthin sind. Menschen in der eigenen Familie, gute Freunde. Und das macht uns traurig, manchmal sogar fertig. Und das zu Recht, denn diese Verse malen uns vor Augen, wie schrecklich das sein wird. Und es sollte uns ermutigen, umso intensiver für diese Menschen zu beten, ihnen das Evangelium zu sagen. Solange wir hier auf der Erde sind, wird das Thema Hölle immer ein ernstes und trauriges für uns bleiben. Aber Moment. Wir sind jetzt im neuen Jerusalem. Erleben perfekte Gemeinschaft und Geborgenheit, alles ist gut. Wie passt dazu jetzt ab Vers 12 die Botschaft von der Hölle? Wie passt das zu den ganzen guten Nachrichten? Und ich bin davon überzeugt, dass hier in diesem Abschnitt Gott zu uns sagt, die Hölle ist neben all dem Schrecken, den sie bringt, für euch auch eine gute Nachricht. Und vielleicht denkst du dir jetzt, wahrscheinlich denkst du dir jetzt, wie geht das denn? Gute Nachricht? Ja, tatsächlich. Gott spricht hier von der Hölle, um seinem unterdrückten Volk Mut zu machen. Und den Schlüssel dazu finden wir in unserem Abschnitt in Vers 14. Es ist ein Vers, der mitten in der Beschreibung der Hölle steht. Da heißt es, Vers 14, aber auch Juda wird kämpfen bei Jerusalem und es wird der Reichtum aller Heidenvölker ringsum zusammengerafft werden, Gold und Silber und Kleider in großer Menge. Wir lesen hier also, wie Gottes Kinder große Beute machen, weil die Feinde gerichtet werden. Es ist die genaue Umkehrung von dem, wenn ihr euch erinnert, was in Vers 1 passiert ist. Ja, in Vers 1 hatten wir dieses Szenario, die Feinde kommen in die Stadt, plündern, rauben, nehmen dir dein ganzes Hab und Gut weg. Und wir konnten nur tatenlos und verzweifelt zugucken, schreiende Ungerechtigkeit. Und jetzt in Vers 14 lesen wir, dort am Ende bekommen die Kinder Gottes alles zurück und noch viel mehr. Und genau deswegen ist die Hölle auch eine gute Nachricht. Denn die Hölle zeigt, dass Gott eines Tages Gerechtigkeit schaffen wird. Wir leben ja hier in einer Welt, die völlig ungerecht ist. Und wisst ihr, was das Tragische ist? Unsere säkulare Kultur, die Gott vergessen hat, sie kennt keine Antwort auf diese Ungerechtigkeit. Ja, wenn alles aus dem Nichts entstanden ist und alles ins Nichts geht, ist deswegen alles im Prinzip sinnlos und Gerechtigkeit gibt es im Grunde nicht. Ja, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich gerne Krimis lese oder schaue. Und so in den letzten Jahren ist mir eine Sache aufgefallen. Es gibt in allen Krimis dann, oder in vielen Krimis, so eine Szene, wo die Kommissare in so eine Sinnkrise geraten. Eine Identitätskrise. Manchmal zum Beispiel, weil sie es einfach nicht schaffen, dem Täter seine Tat zu beweisen. Sie wissen ganz genau, er ist schuldig, aber sie können es ihm nicht beweisen und müssen ihn laufen lassen. Ungerecht. Oder sie schaffen es sogar, diesen Täter ins Gefängnis zu bringen, aber irgendwie merken sie trotzdem, so wirkliche Gerechtigkeit gibt es nicht. Und ich finde es erstaunlich, wie viele Autoren, gerade in den letzten Jahren, ihre Kommissare an dieser Frage, der Frage der Gerechtigkeit, verzweifeln lassen. Und ich glaube, das ist wiederum ein Ausdruck für die Verzweiflung in unserer Kultur, weil es in einer Welt ohne Gott eben keine wirkliche Gerechtigkeit gibt. Und genau da ist die Hölle auch eine gute Nachricht. Denn die Hölle sagt uns, es gibt diese Gerechtigkeit, nach der du dich sehnst. Es gibt tatsächlich einen gerechten Gott, der am Ende das Böse wirklich strafen wird. Ja, uns allen macht der Gedanke an die Hölle manchmal fertig. Gerade wenn wir an Menschen denken, die wir sehr gerne haben. Und es wird tatsächlich dauern, bis wir verherrlicht sind im neuen Jerusalem, bevor wir verstehen, dass diese Strafe wirklich gerecht ist. Aber versetzt euch eben auf der anderen Seite einmal in einen Menschen, der in seinem Leben eben riesiges Unrecht erfahren hat. Versetze dich zum Beispiel für einen Moment mal in den verwitweten Vater von Sombaro Maktkami, wie er da am Grab seines Sohnes steht und ganz genau weiß, es laufen draußen Männer rum, die ungestraft meinen Sohn hier ins Grab gebracht haben. Grausam abgeschlachtet, nur deswegen, weil er sich zu Jesus bekannt hat. Verstehst du dann ein bisschen, warum die Hölle auch eine gute Nachricht ist? Denn die Hölle bedeutet eben, es gibt am Ende Gerechtigkeit. Schreiende Ungerechtigkeit in dieser Welt bleibt ultimativ eben nicht unbeantwortet. Wir haben eben in der Lesung passend zur Predigt einige Verse aus Offenbarung Kapitel 6 gelesen. Und Johannes sieht dort in einer Vision die Seelen der Menschen, die in der Zeit zwischen Jesu erstem Kommen und seinem zweiten Kommen, also die jetzt, für ihren Glauben getötet wurden. Und diese Menschen warten darauf, dass Jesus eben ein zweites Mal wiederkommt. Und was tun die Menschen in der Zeit, während sie auf das zweite Kommen von Jesus warten? Die Antwort lautet, sie schreien nach Gerechtigkeit. Offenbarung, Kapitel 6, Vers 10, das ist ihr Gebet. Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das heißt, an denen, die Gott nicht kennen. Weißt du, dieser Schrei nach Gerechtigkeit, der ist in uns allen drin. Er ist genauso in uns drin wie der Schrei nach perfekter Gemeinschaft und der Schrei nach perfekter Geborgenheit. Und alle diese drei Sehnsüchte in dir, die Sehnsucht nach perfekter Gemeinschaft, nach perfekter Geborgenheit und nach perfekter Gerechtigkeit, diese Sehnsüchte wird Gott im neuen Jerusalem stillen. Und zwar an dem Tag, an dem Jesus ein zweites Mal auf diese Erde kommt. Amen.